Früher war übersichtlicher. Früher schrieben Schriftsteller Bücher. Heute schreiben sie oft auch im Netz. Mal zeitlos, mal aktuell, werbend, kritisierend und oder forschend. Autorin, Kritiker, Journalistin, Wissenschaftler. All diese Rollen mischen sich. Darüber sprachen im Literaturhaus Berlin Hanna Hamel und Eva Stubenrauch vom Berliner Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung ZFL mit Gästen.
Ich begrüße Sie auch alle sehr herzlich zu unserer Podiumsdiskussion zu Doppelrollen oder Mehrfachrollen im Literaturbetrieb. Und der Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist eigentlich die Beobachtung oder das Phänomen, dass durch den digitalen Wandel der Öffentlichkeit und durch Social-Media-Netzwerke es immer häufiger vorkommt, dass Rollen verschwimmen und sich Rollenhybride ergeben und eben die Grenzen zwischen den Rollen nicht mehr so klar gezogen werden können, wie vielleicht noch vorher. Die Konsequenz ist dann häufig für diejenigen, die das betrifft, dass sie mit einem geschickten Austarieren konfrontiert sind, dass sie mit ihrem Selbstverständnis und mit der Anpassung und Provokation von Rollen vielleicht auch spielen können und eben diese Rollenhybride auch produktiv nutzen können. Und das betrifft eben nicht nur den Unterschied zwischen privaten und professionellen Rollen, wie wir das so vielleicht auch so als Slogan kennen, sondern eben auch die Überschneidungen verschiedener professioneller Rollen, zum Beispiel Kritikautorschaft, Distribution von Literatur, Wertung von Literatur und viele mehr. Und letztlich ist das auch eine Herausforderung, weil es ja immer auch einen unterschiedlichen Anforderungsbereich gibt, also beispielsweise in Social-Media-Netzwerken es häufig auch um moralische oder politische Positionierung vielleicht geht und das könnte konfligieren mit so etwas wie wissenschaftlicher Neutralität oder literarischer Freiheit und dem literarischen Spiel. Wir wollen eben auf dieser Podiumsdiskussion zum einen über individuelle Erfahrungen sprechen mit diesen Mehrfachrollen, mit diesem Doppelrollenphänomen, es immer aber auch wieder rückbinden an die Gegenwart und eben Rollenhybride als Gegenwartsphänomen uns anschauen. Also immer auch schauen, inwiefern weitet der digitale Wandel solche Rollen aus und inwiefern sind diese Verschiebungen eben auch ein kulturelles Phänomen und ein Phänomen des Literaturbetriebs als Ganzen. Dafür haben wir heute drei Expertinnen auf dem Podium zu Gast, die ich jetzt ganz kurz vorstellen darf. Neben mir direkt Christiane Frohmann. Und sie bereichert den Literaturbetrieb in Berlin und weit darüber hinaus in entscheidender Weise. Sie ist nämlich Gründerin und Verlegerin des Frohmann Verlags. Außerdem ist sie Herausgeberin, Lektorin und selbst Autorin von literarischen und essayistischen Reflexionen auf den digitalen Literaturbetrieb unter anderem. Sie publiziert Printbücher und E-Books und hat auch programmatisch sich mit der Ästhetik des E-Books befasst. Und diese wechselseitige Bereicherung von Print- und digitalen Publikationen prägt auch mehrere Buchreihen und Publikationsformate des Frohmann Verlags, so zum Beispiel die kleinen Formen, in denen Gegenwartsautorinnen wie Sarah Berger ihre in Social Media produzierten Kurztexte in Buchform auch veröffentlichen können. Mit den Kunstfiguren der präraphaelitischen Girls, die man auf Twitter, auf Instagram und auch als Buch bekommen kann, hat Christiane Frohmann eine Form gefunden, ähnlich einem Meme, Textbildbezüge dafür einzusetzen, Kultur, Gesellschaft und Kunst zu beobachten und auch zu kommentieren. Daneben Lea Schneider ist Autorin, Übersetzerin und Wissenschaftlerin. Sie übersetzt chinesische Gegenwartsliteratur ins Deutsche und verfasst selbst auch lyrische und essayistische Texte, in denen sie ihre Begegnungen und ihre Eindrücke in China thematisiert. An der Freien Universität Berlin promoviert sie zu Verletzbarkeit als Waffe, Poetiken des sich selbst Aussetzens zwischen Internetkultur, emanzipatorischer Strategie und Literaturbetrieb. Auch hier in ihrer Forschungstätigkeit also nimmt sie neben den deutschen und englischen chinesische GegenwartsautorInnen in den Blick. Und auch hier nehmen Übersetzungen und auch Aneignungen von Kunstperformances in die Internetliteratur und dann deren Übertragung wiederum in den konventionellen Buchmarkt eine zentrale Rolle ein. Johannes Franzen ist Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker und Publizist. Er hat zur Poetik des Schlüsselromans seit 1960 promoviert und seine Expertise in literatursoziologischen Fragestellungen, in Theorie und Praxis literarischer Wertung und auf dem Gebiet Fiktionalität und Ethik in vielen Publikationen bewiesen. Zurzeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Siegen. Und neben seiner universitären Laufbahn schreibt Johannes Franzen fürs klassische Feuilleton zum einen, etwa für die Zeit Online, die Taz oder die FAZ. Und mit 54 Books hat er auch ein Feuilleton im Internet mitbegründet, das in den letzten Jahren immer mehr Einfluss und Aufmerksamkeit erlangt. Außerdem ist er überaus aktiv auf Twitter und hat zum Beispiel bei dem Lehrexperiment Relevante Literaturwissenschaft mitgemacht, das sich maßgeblich auch über Twitter organisiert hat. Unsere Veranstaltung ist Teil der Reihe Spielräume der Gegenwartsliteratur, die vom Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung veranstaltet wird und die unter dem Projekt der Nachbarschaften, das von meiner Kollegin Hanna Hamel geleitet wird, am ZFL organisiert ist.
Vielen Dank, Eva. Die erste Frage wäre eigentlich, gibt es so etwas wie eine Hauptrolle?
Also ich würde sagen, würde man ganz strategisch denken und das Äußerste an Effekt, Effizienz, Wirkung, Ökonomie und so weiter mit seiner Arbeit erreichen wollen, wäre das sicher eine gute Idee, eine Hauptrolle zu haben, mit der man von außen als modern gesprochen Brand oder Marke identifiziert wird. Je mehr Rollen man hat und je schneller man wechselt, desto hybrider und diffuser wirkt es auf Leute. Und nicht alle Menschen sind so nah an einem dran, auch nicht im Internet, dass sie diesen stetigen Wechseln folgen können. Und also mir hat man häufiger schon geraten, also Leute, die es sehr gut mit mir meinen und die sich im Literaturbetrieb gut auskennen, ich soll nicht so viele Sachen machen. Das sei zwar alles toll, aber von außen würde man komplett den Überblick verlieren. Also ich würde sagen, es gibt gute Gründe, eine Hauptrolle zu wählen. Ich glaube, ich habe das ein bisschen versäumt.
Johannes hat vorhin die provokante These in den Raum gestellt, dass die Hauptrolle das ist, was die Miete bezahlt. Und ich dachte dann sofort, das würde bei mir eine massive Identitätskrise auslösen. Ich glaube, mir geht es insofern ein bisschen anders, dass meine Miete tatsächlich von einer Rolle bezahlt wird, die für mich nicht identitätsbildend ist, nämlich im Moment vor allem durch Literaturwissenschaft. Die mache ich auch gerne, aber das ist nicht, wie ich mich vorstellen würde. Also wenn ich mich vorstellen würde, würde ich mich immer als Autorin vorstellen, vielleicht als Lyrikerin, vielleicht als Essayistin, dann als Übersetzerin, dann vielleicht als Kritikerin und dann irgendwann ganz hinten als Literaturwissenschaftlerin. Und ich glaube, das ist auch schon so ein Punkt, wo vielleicht die Frage nach der Hauptrolle dann auch wichtig wird, nämlich dann, wenn man gar nicht so viel Zeit hat mit all den anderen Rollen für das, was man eigentlich als Hauptrolle machen möchte.
Du hast den Punkt ja jetzt schon angesprochen. Das Problem ist natürlich schon auch ein quasi sozioökonomisches. Also mir geht es zum Beispiel so, dass wenn mein Brotjob oder mein Hauptjob, also der die Miete bezahlt, jetzt habe ich selber schon gesagt, der Hauptjob, wenn der besonders stressig oder so ist, dann hat der schon immer Vorrang und in Anführungszeichen beschädigt oder schränkt dann quasi das andere ein. Also selbst wenn man das andere mehr machen wollen würde, ist immer die Frage, wer gibt sozusagen meiner Arbeit die Wertschätzung, die sich eben auch in Bezug darauf zum Ausdruck bringt, dass man davon leben kann. Und die Person oder die Institution hat dann im Endeffekt oft Vorrang und es ist dann manchmal gar nicht so einfach, irgendwie diese Kompromisse zu machen, beziehungsweise da einen guten Weg zu finden. Aber ich glaube, Geld ist auf jeden Fall eine von den Sachen, die bei der Frage nach Doppel- oder Mehrfachrollen eine große Rolle spielt.
Also der ökonomische Aspekt kam jetzt mehrfach und das ist aber sicher ja auch damit verbunden, dass es einen Erwartungsdruck vom Publikum gibt, oder? Was würdet ihr sagen?
Ich glaube, wichtig ist auch noch eine kleine Differenzierung. Also ich bin sonst ja immer eher fürs Vermischen, aber heute Abend ist es, glaube ich, wirklich ganz interessant, das mal auseinander zu nehmen, welche Rollen man selbst gewählt hat und welche, wie man heute gerne sagt, emergiert sind. Also bei mir ist so, dass ich mich gar nicht als Autorin gesehen habe, als ich den Frohmann Verlag gründete vor genau 10 Jahren, weil ich da ein Literaturwissenschaftsstudium hinter mir hatte und noch mit einer später abgebrochenen Dissertation beschäftigt war und eigentlich so mich zwar für eine Person hielt, Selbstbild, die genau sagen kann, was ein guter und ein schlechter Text ist, oder zumindest aus meiner Sicht, aber sich so eher als hölzern im literarischen Schreiben. Also wenn ich das probiert hätte, hätte ich gedacht, ich schreibe so Sätze wie "und sie lächelte", also und hätte befürchtet, dass es diese Art von Stil wird. Also nicht etwas, was ich lesen will und auch nicht anderen zumuten. Und mir hat das Internet tatsächlich die Türen geöffnet, dass ich gemerkt habe, nach ein paar Jahren in sozialen Medien war ich plötzlich Autorin. Ich konnte ganz locker schreiben und auch schreiben, wie ich es selber schön und gut fand. Und bin insofern da hineingeglitten in diese Rolle, die mir heute so vom Glück her fast die wichtigste ist. Und die Hauptrolle nach außen hin, denke ich, ist nach wie vor die Verlegerinnenrolle. Und das ist die, mit der ich am wenigsten Geld verdiene, für die ich sogar Geld verdienen muss. Also es ist, glaube ich, bei allen auch in sehr unterschiedlichen Mischungsverhältnissen.
Wie ist das bei euch? Man sagt ja über digitale Literatur jetzt schon länger, dass sie so die traditionellen Gatekeeper-Funktionen abschafft. Aber dann kommen eben auch neue Erwartungen, neuer Erwartungsdruck vielleicht dazu. Wie ist das bei euch? Ist das etwas, was etwas öffnet, sich in sozialen Medien zu bewegen, dass Rollen auch transformiert werden?
Ja, ich finde, also das geht jetzt vielleicht schon so ein bisschen, das ist schon so eine Nischenantwort möglicherweise. Aber ich bin eigentlich vor allem öfter in so Rollenkonflikten, seitdem die Literaturwissenschaft angefangen hat, sich für den digitalen Raum zu interessieren. Das Gefühl ist dann, finde ich, manchmal fast so eins, was man vielleicht als Teenager hatte, wenn die Eltern ins Zimmer kamen, wenn man da mit den FreundInnen saß oder so. Weil natürlich die Kommunikationsatmosphären ganz unterschiedliche sind. Also das fängt an bei der Frage von du oder sie, aber geht natürlich auch über sowas wie Verwendung von Slang. Alle möglichen Sprechformen, die Zugehörigkeit zu einer Community signalisieren, vielleicht auch einfach freudvoll, lustvoll, verspielt sind und so weiter. Und die sich natürlich sehr unterscheiden von der Art, wie man bei einer akademischen Konferenz zum Beispiel sprechen würde. Und es gibt dieses Stichwort von der Context Collapse von der Medienwissenschaftlerin Dana Boyd, was ich total passend finde in dem Zusammenhang. Also dieser Moment, wo verschiedene Kontexte in den sozialen Medien plötzlich so kollabieren und man merkt, oh, ich schreibe hier gerade irgendwie in einem lustigen Austausch und meine Chefin liest mit oder so. Also alles, was du sagst, stimme ich vollkommen zu. Und ich glaube, es ist aber auch einiges komplizierter dadurch geworden.
Das heißt, die LiteraturwissenschaftlerInnen sollten sich auch besser eher fernhalten von den GegenwartsautorInnen?
Das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich hatte in meinem Studium, hat es mich wahnsinnig frustriert, dass so wenig Gegenwartsliteratur gemacht wurde und dass irgendwie diese Angst davor gab, sich dem auch zu widmen, weil das alles noch nicht kanonisiert ist und man weiß ja noch nicht, was gut und schlecht ist und was Ewigkeitswert hat. Ich forsche ja auch selber zu Gegenwartsliteratur und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Literaturwissenschaft sich da viel aktiver rantraut. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn ich mich manchmal unangenehm oder betreten fühle. Also ich finde, das ist Teil dessen, was eine aktive Teilhabe an sozialen Medien und an verschiedenen Diskursen auch ausmacht. Das muss nicht immer nur alles meine Comfortzone sein.
Ja, ich glaube, wir kommen da sicher noch später drauf zurück, auf den Punkt mit der Doppelrolle, gerade mit der Wissenschaft. Aber vielleicht willst du noch was sagen, Johannes, zu der Frage, wie es als Literaturwissenschaftler ist.
Ich musste vorhin schmunzeln, als du gesagt hast, das Publikum hat ja auch einen Einfluss darauf, was die Hauptrolle ist. Und bei mir würde ich sagen, ist es so, wenn meine Hauptrolle Literaturwissenschaft ist, weil das meine Miete bezahlt, dann ist das der Bereich, wo ich ein viel weniger großes Publikum habe, als natürlich bei Twitter oder bei Feuilleton-Artikeln. Einer der Gründe, warum quasi das eine auch so eine Lücke oder so ein Hunger nach Resonanz irgendwie ausgleicht. Aber es ist sozusagen so, bei der einen Rolle funkt man quasi in eine relativ kleine, sagen wir mal, Fachöffentlichkeit. Aber das ist natürlich schon auch eine Fachöffentlichkeit, die dann manchmal sich tatsächlich nur auf die Kolleginnen vor Ort beschränkt. Und auf der anderen Seite funkt man tatsächlich in so eine etwas größere Öffentlichkeit oder große Öffentlichkeit. Und das ist quasi dann in dem Fall nicht deckungsgleich. Also die Hauptrolle ist die mit der wenigen Öffentlichkeit und die, in Anführungszeichen, Nebenrolle ist die mit der großen Öffentlichkeit. Aber diese beiden Sachen sind natürlich nicht, also die passen nicht zusammen und das führt natürlich zu ganz, ganz speziellen Spannungen, weil man sich dann immer die Frage stellt, wo funke ich jetzt hin und wer schaut zu? Und könnte dieser eine Tweet, der mir irgendwie vielleicht 200 Likes verschafft oder dieser Artikel, der mir irgendwie ein paar tausend Leserinnen verschafft, quasi auf der anderen Seite irgendwie, naja, Schaden weiß ich nicht genau. Das sind so Dinge, die fragt man sich natürlich immer, sollte man auch. Ja, also finde ich auf jeden Fall eine interessante Frage.
Was aber darin auch schon anklingt, scheint mir, dass man ja dadurch auch Spielraum hat, dass es bestimmte Rollenerwartungen gibt, mit denen man brechen kann und auch dadurch gerade Effekte setzen kann. Also ich glaube, in einem Text von Christiane Frohmann war das, wo es um mentales Cosplay ging, also eine Option zum mentalen Cosplay, dass man hier irgendwie spielen kann einerseits, auch eigentlich auch mit den Fans bestimmter Rollen und Rollenerwartungen, aber vielleicht auch ganz neue Rollen erfinden kann.
Meine große Angst ist, dass ich irgendwann so die Netzkulturkonservative werde, die sagen, wie schön und frei früher alles war und dass jetzt alles viel schlechter ist. Das ist wirklich eine Rolle, die ich nicht einnehmen möchte. Es war eine Weile sehr auffällig, dass da schon auch so einige LiteraturwissenschaftlerInnen rumspukten auf Twitter, aber dass man irgendwie, egal ob man praktizierend war oder nur studiert, diese Erwartungen so betrachtet zu werden und damit etwas Besonderes zu sein beim Sprechen über Literatur oder Literatur produzieren im Netz, dass man das so ein bisschen an der Garderobe abgegeben hat und dass man als jemand, der das studiert hat, als eine Person, die einfach nur einen Sinn für Literarisches hat und eine Person, die vielleicht an der Uni lehrt, trotzdem sehr auf Augenhöhe miteinander gesprochen hat, wohingegen Leute, die eigentlich viel klassischer akademisch waren und vielleicht einen Twitter-Account hatten, aber eigentlich sehr, sehr aus dem Off nur beobachteten. Und man hatte das Gefühl, die können das auch gar nicht richtig. Und dann kam so der Moment, wo die plötzlich alle sichtbar wurden in den sozialen Medien und auch ein bisschen die alten Strukturen, die alten Böden eingezogen haben. Und da wurde man dann plötzlich zurechtgewiesen, wenn man über einen bestimmten Autor dieses oder jenes sagte, während man vielleicht gerade total spielerisch mit einem Meme unterwegs war zu dem Autor. Es gab natürlich Situationen, wo sich diese Personen damit sehr lächerlich gemacht haben, weil sie nicht verstanden haben, in welchem Kontext sie gerade unterwegs sind, was man ja gerade von WissenschaftlerInnen erwarten würde, dass sie sich da vorher informieren. Aber es hat auch Freiräume wieder geschlossen, so ähnlich wie mit anderen Arten von Trollen, dass man einfach dann keine Lust mehr hatte. Also wenn man permanent in diese unangenehmen Situationen kam, dann ist das Spielerische halt so irgendwann auch kollabiert und man hat sich ein bisschen zurückgezogen, was oft bedauerlich war.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, die du auch viel nutzt, diese Rollenproblematiken oder diese Grenzen, die eingezogen werden, auch kreativ zu thematisieren. Also zum Beispiel in deiner Ikonografie oder auch in Listen, die du publiziert hast und die in Gleichungen funktionieren. Also ich lese mal eine kurze vor. Gleichungen immer untereinander. Cis-Mann plus Verlagsveröffentlichung gleich Autor. Cis-Frau plus Verlagsveröffentlichung gleich schreibt gern. Non-binäre oder Trans-Person plus Verlagsveröffentlichung gleich Modeerscheinung. Online-Schreiben gleich irrelevantes Schreiben. Weißer Cis-Mann plus erfolgreiche Verlagsveröffentlichung plus Online-Schreiben gleich Avantgarde. Also es geht hier, oder zumindest in der Liste, die das zumindest aufnimmt, auch um sowas wie Attribute und Wertungen eigentlich permanent. Würdest du sagen, welche Attribute spielen vor allem eine Rolle auch in diesen Aushandlungen und haben die sich auch verändert in den letzten Jahren?
Eine Weile schien es mir so, als ob es sich öffnet und sich Freiräume getan haben, aber inzwischen gibt es auch da einen ganz großen Rückwärtsgang. Und ich merke es an meiner eigenen Arbeit immer selbst, dass selbst Leute, die eigentlich genau wissen müssten, was ich tue und wie wenig bedeutend das verglichen mit anderen Sachen ist, dass ich ungefähr 10-mal mehr Likes kriege, wenn ich sage, oh, in der Süddeutschen oder in der Zeit stand was über was ich gemacht habe. Das finde ich zwar ganz, ganz toll, wenn ich da mal nicht ignoriert werde. Also es bedeutet mir schon viel, aber es ist mir nicht von der Wertschätzung her, dem Medium gegenüber, ist es mir nicht wichtiger als anderes. Es ist wirklich nur diese Beleidigtheit, die dann ein bisschen beruhigt wird, kurze Zeit. Aber dass mein Publikum, auch das Publikum, was die ganze Zeit an meiner Seite ist, trotzdem dann total ausrastet und sagt, wow, es ist was in der SZ oder der Zeit. Also diese tradierten Sachen sitzen ganz fest, was Prestige bedeutet.
So qualitätssiegelmäßig ist das immer noch, ja, dass es sich beeinflusst. Okay.
Ich hatte mal ein Gespräch mit einem meiner VerlegerInnen, der meinte, ja, weißt du, wenn es eine Rezension gibt in der Süddeutschen, in der FAZ oder so, dann sorgt das gar nicht für Verkäufe. Mhm. Aber wenn wir dann ein Foto von dieser Rezension posten auf Instagram, dann verkaufen sich die Bücher wie warme Semmeln. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Also ich glaube, da ist das irgendwie komplizierter, als dass man sagen könnte, die klassischen Feuilletons haben so eine alleinstellende Meinungsmacht oder so. Mhm. Sondern es gibt da irgendwas, das ist eher so ein Tokenism oder so.
Das ist ein Image-Ding eher. Genau. Das ist so ein bisschen wie das Image des guten Buchs, ist das auch das Image des literarischen Prestiges irgendwie. Was gar nicht durch Faktizität quasi gebunden ist, Verkäufe nach einem Bericht. Also ich weiß auch von Kolleginnen und kann das bestätigen, sowas wie ein Feature in Aspekte, wo man denkt, man hat alles erreicht irgendwie mit alten Maßstäben. Das kann heißen, dass man am nächsten Tag 2 Bücher verkauft. Und das ist ja wirklich unglaublich eigentlich. Wohingegen, wenn irgendeine nette Person mit vielen FollowerInnen auf Instagram das Buch hochhält, das kann wirklich hunderte Verkäufe bedeuten.
Diese Liste thematisiert ja auch verschiedene auch Gender-Zuschreibungen oder eben auch im Bereich von Unterschieden, die in der Wertung oder in der Attribution auch von Frau und Mann oder auch von Transgender vorgenommen werden. Und mit was Ähnlichem, Lea, beschäftigst du dich auch in deinem Essay Charme? Von 2021, da geht es eben auch darum, ob man zum Beispiel als Autorin überhaupt Liebeslyrik vorträgt, weil es direkt wieder in so eine Klischeeschiene gesteckt wird. Also dieser Essay ist irgendwie, also zumindest kam er mir so vor, eine Art Mischtext auch, in dem es ganz viel um Verletzbarkeit geht, die man offen ausstellen kann und eben auch sich als Kommentar zur Schamvermeidung der Literaturgeschichte oder auch der Literaturwissenschaft eigentlich auch versteht. Denn du schreibst ja, dass vom Minnesang bis zur Postmoderne eigentlich auch Lyrik eingesetzt wurde oder Literatur eingesetzt wurde, um Scham eigentlich nicht offen zu äußern.
Ja, tatsächlich ist der Essay wahrscheinlich ein gutes Beispiel für eine Vermischung von diesen verschiedenen Rollen, die wir jetzt eher versucht haben, auseinanderzudröseln, weil er, wie du auch angedeutet hast, ganz stark inspiriert ist aus meiner wissenschaftlichen Arbeit, die ich aber wiederum auch eigentlich nur angefangen habe als Betroffenheitswissenschaft. Ich bin eigentlich sehr dafür, sich irgendwie diesen Schmähbegriff wieder so anzueignen, weil eigentlich machen das alle. Und wenn nicht, ist es relativ irrelevant. Also Leute, die zu Sachen forschen, die ihnen völlig egal sind, finde ich immer eher verwirrend. Und das ist ein Text, der sehr autotheoretisch vorgeht, der eben viel von meiner Forschungsarbeit mit reinnimmt, die ich wiederum auch angefangen habe, eigentlich gar nicht, weil ich Literaturwissenschaftlerin wieder werden wollte. Ich hatte verschiedene andere Sachen studiert, sondern weil mir eben verschiedene Autorinnen, Künstlerinnen begegnet waren, die in ihrer Arbeit was machen, was mich total angemacht hat. Und ich wollte verstehen, wie die das machen. Und die arbeiten eben alle auf eine ganz radikale, aggressive Art geradezu mit der eigenen Verletzbarkeit. Und das wollte ich verstehen. Und dann gab es die tolle Möglichkeit, dass ich das machen konnte in einem literaturwissenschaftlichen Kontext. Das war quasi das Gefäß, und dass ich das füllen konnte. Und dieser Essay war dann so ein bisschen der Weg wieder da raus. So, und jetzt habe ich das Problem, dass ich den geschrieben habe und auch sehr gerne geschrieben habe und eigentlich alles gesagt habe, was ich sagen wollte, aber ja auch noch diese Promotion quasi nochmal dasselbe in länger und mit Fußnoten verfassen muss. Mhm. Da sitze ich jetzt gerade dran, so ein bisschen salopp ausgedrückt.
Und war das für dich irgendwann beim Schreiben oder vielleicht auch deiner anderen Texte mal eine Überlegung, vielleicht auch ein Pseudonym zu nehmen oder so, damit das mit deiner wissenschaftlichen Rolle überhaupt nicht in Kontakt kommt? Mhm.
Habe ich zu spät dran gedacht, tatsächlich. Also ich kenne einige Fälle von AutorInnen, gerade auch LyrikerInnen, weil Lyrik ja auch so eine doch irgendwie häufig ziemlich elitäre akademische Gattung ist, die in beiden Bereichen unterwegs sind und die genau aus dem Grund, die gar nichts Verfängliches eigentlich schreiben, aber die Pseudonyme benutzen, um diese Bereiche zu trennen. Es ist tatsächlich in der Promotion so, dass ich, als ich angefangen habe, den eigentlichen Text zu verfassen, den Anspruch hatte, dass ich auch ein Buch schreiben möchte. Es wird ja dann irgendwann ein Buch, hoffentlich, das ich selber gerne lesen würde. Ich glaube, ich scheitere gerade spektakulär daran, weil es doch Wahnsinn ist, wie die Texte, die man liest, auf die eigene Sprache rückwirken. Was definitiv passiert in der Promotion ist, dass es auch ein Ich im Text gibt, das sich auch benennt. Und ich finde, das ist aber auch in diesem Fall Teil von guter wissenschaftlicher Praxis, weil ich Communities und Räume beschreibe, von denen ich zum Teil selber Teil bin. Und ich glaube, es ist aber auch notwendig, Teil davon zu sein, um überhaupt die Beobachtungen machen zu können, die ich mache. Deswegen lege ich das offen und versuche, das mit reinzunehmen.
Ich glaube, es ist ein ganz interessanter Punkt, so wie man häufig Sachen ästhetisiert, um sie vom Autobiografischen wegzulenken, ist tatsächlich bei dieser Art von Wissenschaft, die zum Teil eben auch wirklich persönliche Betroffenheit, was ich auch als einen absolut positiven Wert, ich bin ganz auf deiner Seite, ansehe, da ist es ein Versachlichen oder ein zumindest teilweise Versachlichen oder von sich wegschieben, damit es eben einem auch nicht so in die Quere gelegt werden kann. Ne? Man würde selber es vielleicht teilweise nicht so stark machen, wie es im Moment noch der akademische Betrieb auch von einem verlangt. Ne?
Ja, Johannes, du hast diese Form der Ästhetisierung bisher noch wenig genutzt, aber du bewegst dich auch zwischen verschiedenen Publikationsformen und sowas wie Lesbarkeit ist für dich ja auch immer ein großer Wert. Und du hast auch einen, der sich, glaube ich, auch so nennt, einen literaturwissenschaftlichen Newsletter. Und in dem von letzter Woche schreibst du über ein Twitter-Feature, das vor dem Absenden eines Kommentars den Kommentator oder die Kommentatorin auf verletzende Wörter aufmerksam macht. Also ähnlich wie dieses Mail-Feature, wollen sie diese Mail wirklich ohne Betreff oder ohne Anhang senden, was mich schon oft gerettet hat. Kennst du dieses Gefühl, von dem du da auch schreibst, der Kommentarreue? Und wenn du das kennst, hat das was auch mit Rollen zu tun? Also wäre das dann was, wo du sagst, da war ich jetzt gerade ganz woanders?
Zu diesem Feature gab es ja tatsächlich eine Studie, also so eine richtige wissenschaftliche Studie, wo sie so getestet haben, wie das funktioniert. Und zum einen ist es frappierend, dass also in 2/3 der Fälle das überhaupt nichts bringt. Also Leute schicken den Tweetern trotzdem mit dem Fuck you oder Asshole oder Bastard einfach ab. Aber ich fand das wahnsinnig interessant, weil es ja im Endeffekt darum geht, quasi so eine Art impliziten Leser, eine implizite Leserin zu intronisieren, die sagt, diszipliniere dich. Weil das Problem ist natürlich, auf Social Media gibt es diese Schnelligkeit, das ist auch total toll, und diese Möglichkeit der Teilhabe, alle können mitmachen, aber es hat halt quasi die Schnelligkeit der Face-to-Face-Kommunikation in die öffentliche Kommunikation gebracht. Und wenn wir uns am Esstisch mit unserer Familie irgendwie anschreien, dann ist das zwar auch nicht schön, aber zumindest gibt es nicht potenziell 100.000 Leserinnen, die das irgendwie, oder Zuschauerinnen, die das mitkriegen. Und Kommentarreue, ja, all the time natürlich. Das Gute ist ja, dass man Tweets auch wieder löschen kann, davon mache ich auch Gebrauch. Allerdings muss ich auch schon sagen, dass ich von Anfang an, ich bin ja noch gar nicht, so lange auf Twitter, aber halt also quasi aktiv eigentlich erst seit 2018, dass mir immer eigentlich klar gewesen ist, das ist, was du da machst, ist öffentlich. Und dementsprechend schon quasi dieses Feature so ein bisschen im Kopf habe, weil ich quasi ja da kommuniziere und die Kommunikationspartnerin versucht dann schon irgendwie so einen Blick zu haben. Aber es gab schon Tweets, gerade wenn man dann, und das ist natürlich auch quasi was Social Media mehr auszeichnet, so was besonders Aggressives, Agonales Du hast nicht eingeschätzt, was das jetzt für eine Art von Hustle erzeugen wird. Man muss ja die Tweets danach dann auch verwalten. Also zum Beispiel 23 Uhr sehe ich irgendwas, was mich furchtbar ärgert. Denke ich kurz nach, was ein guter Tweet ist. Dann haue ich den raus und denke, ich will jetzt eigentlich ins Bett gehen. Das geht jetzt aber nicht mehr, weil ich weiß ja nicht, was heute Nacht passiert. Ich muss diesen Tweet jetzt babysitten. Und das ist quasi so die eigentlich größte Form von Tweet-Reue, die ich eigentlich empfinde. Also diese Studie ist ja schon wieder ein Anlass, um quasi über medientheoretische Implikationen nachzudenken und darüber, wer wir quasi auch in dieser Öffentlichkeit sind. Das finde ich einfach super spannend. Also da zu sein bedeutet eben auch darüber nachzudenken. Und das sind eben auch Doppelrollen. Also wir sind in der Öffentlichkeit, wir sind öffentliche Menschen in dem Fall, aber wir machen uns ja auch Gedanken über Öffentlichkeit. Und ich glaube, gerade in Bezug auf die super flüchtige und schnelllebige digitale Öffentlichkeit, ist es fast unmöglich, darüber was Substanzielles zu sagen, wenn man da nicht auch regelmäßig irgendwie ist.
Absolut.
Beziehungsweise, das geht natürlich schon und es gibt tolle Projekte, auch mit Digital Humanities und so weiter. Ich habe das Gefühl, sozusagen eine spezifische Art von Erkenntnis in dem Fall funktioniert fast nur, wenn man es quasi auch erlebt.
Ja, braucht Teilhabe, ne?
So ein bisschen.
Ja. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass jetzt einerseits sehr viel so über neue Räume gesprochen wurde und welche neuen Möglichkeiten, welche neuen Herausforderungen auch damit zu tun hat. Aber was auch durchkam, ist sowas wie eine Attraktivität klassischer Institutionen. Oder Lea, du hast gesagt, das ist ein Gefäß. Oder es gibt eben diese Attraktivität beim Publikum von klassischen Printmedien. Ist das was, was ihr auch so seht und was vielleicht eben auch positiv konnotiert ist? Oder würdet ihr sagen, nein, diese Instanzen sind eigentlich mit ihren Rollenerwartungen immer noch das Problem, gegen das man eigentlich angehen müsste? Oder ist da auch irgendein Potenzial drin?
Also ich glaube, erstmal geht es wirklich einfach wieder um Geld, sozusagen, um zum Anfang des Gesprächs zurückzukommen. Und das meine ich auch, wenn ich Gefäß sage. Die Uni gibt mir eine halbe Stelle und 3 Jahre, um nachzudenken, einfach über etwas. Und das ist ein fantastischer Luxus. Und das ist mehr Geld, als ich jemals mit Schreiben verdient habe und wahrscheinlich jemals mit Lyrik schreiben und Lyrik übersetzen verdienen werde. Und auch das Feuilleton an sich, finde ich, hat spannende Sachen zu bieten. Also ich würde da immer dafür plädieren von so einem, das ist sozusagen der gute Independent-Bereich und das ist der böse Institutionen-Bereich, ein Stück weit wegzukommen und den Einzelfall anzugucken. Ich finde es schon oft frustrierend, dass kreative Arbeit so wenig oder gar nicht bezahlt wird. Und dann wiederum die Universität, die Akademie doch so sehr gut subventioniert ist, dass sie das machen kann. Andererseits wäre es natürlich toll, wenn einfach für beides Geld da wäre. Ich glaube, das Geld ist auch eigentlich da. Man müsste es einfach ein bisschen umverteilen. Aber zu deiner Frage, ich sehe eigentlich auf beiden Seiten Potenziale. Und schön ist, wenn sich beides, so wie mit dem Essay Charme, den ich letztes Jahr geschrieben habe, tatsächlich gegenseitig inspirieren kann.
Ja, man könnte ja auch sagen, dass es in bestimmten Fällen auch von so einer Rollenbildung entlastet. Also wenn du sagst, du hast so ein Gefäß, das ist nicht nur der ökonomische Aspekt, sondern es gibt ja irgendwie schon sehr stark konventionalisierte Formen, sagen wir mal, für eine Dissertation. Das kann ja auch entlasten, dass du jetzt nicht von vorne neu anfangen musst, darüber nachzudenken, wie du die Dissertation schreibst.
Ich arbeite mich total gerne eigentlich an Beschränkungen ab und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich gefragt werde, eine Kritik zu schreiben, weil ich dann meistens keine Kritik schreibe, sondern irgendwie was Essayistisches draus mache und aber sehr klare Grenzen habe, bei denen ich weiß, okay, das muss irgendwie vorkommen, damit muss ich arbeiten. Aber das sind ja Herausforderungen, die auch kreativ machen. Und ich glaube, dann der andere Faktor neben Geld, also neben dem ökonomischen, ist auch noch Anerkennung, was natürlich Geld auch tut. Aber den finde ich fast schwieriger zu handhaben, weil es ist zum Beispiel dadurch, dass eben es all diese Formen gibt an der Akademie. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie, wie schreibt man eine Promotion, sondern auch, es gibt wahnsinnig viele wissenschaftliche Konferenzen. Es gibt Panel wie dieses hier. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Publikationsmöglichkeiten, die auch alle gut gefördert sind. Und dann wird man sehr schnell auch gefragt, ob man was macht. Und man kriegt sehr schnell Anerkennung für diese Sachen. Und es ist dann gar nicht so einfach, andere Rollen daneben noch bestehen zu lassen. Also es ist sehr, je mehr Institutionen es gibt, desto leichter ist es auch, sich in die hineinzubegeben und dann irgendwann plötzlich zu merken, oh, jetzt bin ich nur noch die eine Rolle, die sozusagen am meisten Struktur vorfindet.
Ich finde total interessant, was du gerade gesagt hast, weil so geht es mir ganz genau auch. Also diese Reibungsenergie, die da, ja, entsteht, weil quasi ja dann doch irgendwie Ansprüche aufeinanderstoßen, die eigentlich nicht zusammengehören, die kann ja auch total produktiv sein. Also es gibt natürlich auch gerade in Bezug auf die unterschiedlichen Reputationslogiken, so heißt das immer in der Wissenschaftssoziologie, große Unterschiede. Und was mich zum Beispiel irgendwie nie aufhören wird zu ärgern, ist, dass an der Uni eben so eine Tyrannei bestimmter Textsorten existiert. Das zählt einfach nur die dicke Monographie, die Qualifikationsschrift und vor allem der wissenschaftliche Aufsatz, der dann quasi, da gibt es so ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Witz ist oder eine Urban Legend oder tatsächlich eine Studie, irgendwie im Schnitt 2,5 Leserinnen haben soll. Und als ich das letztens erzählt habe, meinte jemand, was, so viel? Und die Sachen stoßen natürlich aufeinander, aber mir geht es ganz genauso, dass ich zum Beispiel versuche, quasi meine wissenschaftlichen Texte so feuilletonistisch wie möglich zu schreiben. Und irgendwann kommt dann die Grenze, da sagt dann irgendwann jemand, nee, das geht jetzt nicht mehr und dann weiß ich jetzt, hier ist Schluss. Und die feuilletonistischen Texte, ich hoffe, es gehen verschiedenen Redakteurinnen nicht irgendwie alle Messer in der Tasche auf, so wissenschaftlich wie möglich zu schreiben versuche, weil dann diese Grenzen existieren, gegen die man da anschreibt und die es dann irgendwie auch produktiv machen. Die Sachen befruchten sich ja auch gegenseitig.
Ich würde vielleicht noch mal gerne kurz zum Publikum zurückkommen, weil wir hatten am Anfang so über Erwartungen gesprochen, aber man macht es dem Publikum natürlich auch schwer, wenn die Rolle nicht erkennbar ist und vielleicht auch, wenn in einem Format oder in einem Medium nicht klar erkennbar ist oder vielleicht auch gar nicht so klar ist, wo neue Literatur beispielsweise oder Literaturkritik zu suchen ist, weil es sind ja nicht alle Insider im Literaturbetrieb oder nicht alle so interessiert schon seit Jahren, dass sie das sofort mitbekommen, wenn es eine neue Online-Plattform oder ein Newsletter gibt oder wenn es einen neuen Verlag gibt. Das ist eigentlich auch nochmal so eine Frage nach Kanonisierung und Instanzen der Kritik, wie stark man auf die angewiesen ist, schon einfach um bestimmte Erwartungshaltungen beim Publikum zu bedienen oder ob es vielleicht auch Alternativen gibt oder ob man es vielleicht auch gerade dahin führen will, diese Erwartungen beim Publikum zu enttäuschen und vielleicht auch ein mündigeres Publikum bräuchte, womöglich was stärker eigenaktiv ist. Also mich würde das einfach nochmal interessieren, wie da so die Einschätzung ist.
Also das Publikum verändert sich auf jeden Fall mit einem, weil man selber sich mit dem Publikum die ganze Zeit verändert. Also zumindest bei dieser Art des Schreibens im Netz, da weiß ich wirklich, dass ich Sachen mache, die ich vor ein paar Jahren noch anders gemacht hätte, weil ich reagiere auf Sachen, an Kritik, die an mich herangetragen wurde oder die ich bei anderen beobachtet habe, wie die denen widerfahren ist und die ich dann eben durchgearbeitet und durchdacht habe und überlegt, was das für meine Arbeit bedeutet. Das dann wiederum auf so einer Metaebene oder leicht antheoretisiert dem Publikum dann zu erzählen, was man selber gelernt hat und wie es in der Arbeit jetzt umgesetzt wird und es nicht einfach nur zu machen. Ich glaube, das war sehr Wertvolles, was wirklich gesellschaftlich auch eine große Wirkung hat, weil das auch wieder viele machen, auf unterschiedliche Weise, mit unterschiedlichen Erzählungen, in unterschiedlichen Tönen. Und das ist, glaube ich, diese große Kraft des Netzes, dass fast jeder als einzelnes Publikum Leute finden kann, die den Ton treffen, mit dem man dazulernen kann oder ästhetisch angesprochen wird. Das muss ja gar nicht immer so pädagogisch wertvoll sein, sondern es kann ja auch einfach nur Schönheit betreffen. Das ist etwas, was ich ganz stark beobachtet habe und immer noch sehr gut finde.
Einer von den Dingen, die die Digitalisierung ja hervorgebracht hat, die gleichermaßen gut und höllisch sein kann, ist ja, dass sie das Publikum auf eine massive Art emanzipiert hat. Und auch zu einer brachialen metrischen Sichtbarkeit von zum Beispiel Publikumsgrößen geführt hat. Da gibt es dann möglicherweise, sind da vielleicht ein paar Illusionen gestorben in den letzten 20 Jahren in Bezug darauf, wer liest eigentlich was und wie viele Menschen interessieren sich für was. Zum Beispiel bei 54 Books, wir haben natürlich sofort im Blick, wer was liest und wie viele Leute welche Texte lesen. Und die Gefahr, die darin ist, ist natürlich, dass man dann versucht, irgendwie zu schauen, da wo es quasi sehr gut läuft, davon brauchen wir auf jeden Fall viel mehr. Und das sind natürlich, muss man jetzt, ist auch nicht super originell oder überraschend, das sind natürlich Texte, die viel Identifikationspotenzial geben, die aber auch aggressiv sind, also quasi die Möglichkeit haben, sich über was aufzuregen gemeinsam. Und das kann ja auch total gut sein, wenn es sich über die richtige Sache aufregt. Aber es ist natürlich eine Einschränkung irgendwann dessen, was man überhaupt machen kann. Und wir haben halt auch dieses Konzept, dass wir sehr lange Texte machen, die teilweise auch sehr in die Tiefe gehen. Und die wollen wir eben auch haben, auch auf Kosten von Reichweite. Gleichzeitig kommt dann wieder die Gefahr, dass man dann so sagt, das blöde Publikum, nie lesen Sie unsere 30.000 Seiten Essays über diese drei Avantgarde-Romane. Was ist los mit den Leuten? Das ist total interessanter Aushandlungsprozess, weil man es halt total, also man hat es vor Augen. Und ich habe das Gefühl, in so manchem klassischen Feuilleton wurden da ganz schön große Augen gemacht, als die ersten Zahlen reinkamen und ich rausgestellt habe, oh, das, was wir für total bedeutsam halten, das interessiert die Leute halt nicht die Bohne. Im Endeffekt ist es gut, weil es quasi eine Form von Emanzipation in Bezug darauf, was die Leute wirklich wollen.
Und auch auf einen selbst wieder, was man sich entscheidet, dann unter wirklich, dass man eine Plattform verlässt oder auf etwas beharrt, was einen jedes Mal Follower kostet. Das ist dann eben diese Zumutung, für die man sich entscheidet, weil sie für die eigene Arbeit einfach wichtig ist. Dieses Aushandeln, das nicht stur durchboxen entgegen dem, was gerne gelesen wird, versus eine Masche entwickeln und ich könnte mit vielen Sachen 2-0 mehr erreichen, wenn ich die weichgespülter machen würde und nicht zwischendurch so harte Sachen machen. Und das würde ich aber nie machen. Und andere machen das halt und werden damit halt viel erfolgreicher. Aber das ist immer auch ein Aushandeln der eigenen Person in diesem System.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich zumindest auf Social Media weniger von Publikum als von Communities sprechen würde, tatsächlich. Also vielleicht von einem mündigen und selbst emanzipierten Publikum. Und das finde ich total fantastisch. Also da wechsle ich dann wirklich auch permanent die Rollen. Dann bin ich selber auch auf Publikum und ich habe, das hört sich jetzt total pathetisch an, aber ich habe wirklich von niemandem mehr gelernt als von meinen LeserInnen, die ich auf Social Media treffe oder von Menschen, die mich gar nicht gelesen haben, aber mit denen ich da diskutiere oder die Bücher empfehlen. Und dafür bin ich irgendwie bei allem Ärger über Hate Speech und allen Problemen, die auch diese Plattformen haben, wahnsinnig dankbar.
Christiane, du hast ja auch eben davon gesprochen, dass es oft auch um sowas geht, wie ästhetisch Ansprechendes zu produzieren. Und du hast ja auch mit den präraphaelitischen Girls eine Form gefunden, genau diese, ja, im Prinzip Meme-Art aufzugreifen, aber eben auch immer doch von dir dann auch autorisiert mit Bild-Text-Bezügen auf diesen digitalen Betrieb, auf den Literaturbetrieb und so weiter auch zu reflektieren. Und neuerdings nennst du diese präraphaelitischen Girls auch eine Form der performativen Geisteswissenschaft. Kannst du das vielleicht kurz erklären, was du damit meinst?
Also es schließt ein bisschen an das an, was Lea sagte, dass man das so ein bisschen aushandelt, wenn man auf zwei Ebenen den gleichen Text schreibt. Das ist gar nicht unähnlich, weil ich habe ja in den ersten Jahren meines Verlegens auch relativ viele theoretische Texte geschrieben, die jetzt nicht oft ein ganz harter literaturwissenschaftlicher Essay waren. Und das wurde mir auch immer klarer, dass ich die gar nicht schreiben kann, weil ich ja noch diese vielen anderen Rollen bedienen muss und mir diese alte Tiefe und aber jetzt Tiefe nicht wertend, sondern einfach nur die Dauer der Beschäftigung und auch das Ausmaß der Recherche und der Quellen, des Quellenaufsuchens und so, dass ich das nicht so leisten kann, wie ich das jetzt im Studium gemacht habe. Und dass mich das in einer gewissen Weise einerseits amüsiert, dass man mir das durchgehen lässt und ich mir auch, dass ich jetzt auf so eine etwas lockerere Weise wissenschaftlich schreibe. Andererseits bin ich da aber doch auch an Grenzen gestoßen und habe auch immer gemerkt, ich hätte einerseits unglaublich gern mal wieder so dieses Gefäß, das mir eine ganz lange Beschäftigung zahlt, wo ich in die allertiefsten Keller steigen kann. Auf der anderen Seite möchte ich aber an vielen Diskursen wirklich teilhaben und kann auch dort was beitragen, weil ich mich einfach als Teil der Bewegung und eben der Publikationsplattform schon mit Sachen auskenne, wo nicht viele Leute dann auch so fundiert drüber sprechen können. Und habe diese Form gewählt, weil das für mich jetzt auch diesen Widerspruch, dass man über etwas theoretisierend schreibt, von dem man Teil ist, der ja immer noch nicht durch ist, so wie gerne das autofiktionale Schreiben immer auch so ein bisschen wie die Lyrik und die Frauen und so weiter auch wieder in diese Richtung geschoben wird. So ähnlich ist das ja auch mit der betroffenen Wissenschaft, Aktivismus, Identitätspolitik, die ganzen Kampfworte. Und ich sehe das auch eher als was Positives, solange man einfach seine Rolle reflektiert dabei. Und das habe ich eben versucht, in eine ästhetische Form zu gießen. Und jetzt bereitet mir das nicht mehr Qual, dass ich nach Hängen und Würgen viel zu spät so einen Aufsatz abliefere. Ich nehme auch diese Aufträge zunehmend gar nicht mehr an, weil sie auch wieder so schlecht bezahlt sind in meinem System, weil ich noch nicht noch die Stelle an der Uni im Hintergrund habe, sondern nur die 300 Euro kriege und dann 6 Wochen dran gesessen habe. Und die präraphaelitischen Girls sind einfach wirklich mein Gefäß. Das ist mein eigener Raum, der auch wie so ein ästhetischer Schutzwall gegen Trolle funktioniert, weil die in der dritten Person Plural schreiben und nicht mehr als ich, Christiane Frohmann. Und es funktioniert bislang unglaublich gut, um verschiedene Qualen in was Schönes zu verwandeln.
Diese Reflexion von Rollen und im Prinzip dieses Plädoyer dafür, deine Rollen auch immer wieder zu reflektieren und kreativ damit auch umzugehen. Lea, hast du ja auch in gewisser Weise, weil du ja auch Übersetzerin bist, in einem Interview für den Deutschlandfunk hast du auch gesagt, dass du vorher auch Schwierigkeiten hattest, darüber zu schreiben, weil es irgendwie wie eine Plattitüde klang. Kann das manchmal auch blockieren, die Sensibilität für Sprache, die Sensibilität für eine Rolle, dass man vielleicht auch eben gerade denkt, okay, jetzt kann ich nicht schnell was produzieren, weil es einfach so viel in meinem Kopf, was gerade an Reflexion ja auch mitschwingt.
Ja, ich glaube, so Knoten im Kopf gibt es auf jeden Fall. In dem Fall würde ich sagen, das Problem war fast eher das Gegenteil. Ich schreibe schon sehr lange lyrisch und ich beschäftige mich schon sehr lange mit der chinesischen Sprache. Und beides ist aber für mich sehr, sehr lange nicht zusammengekommen in meinem Arbeiten. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass die deutsche Sprache wiederum überhaupt kein Vokabular, keine Bilder mitbringt, um über China in Anführungsstrichen. Natürlich ist das irgendwie auch ein simplifizierender Begriff für ein sehr komplexes Land, als eben dieses komplexe Land zu sprechen. So, und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mir die Werkzeuge zu erarbeiten, in meiner Lyrik über China sprechen zu können, ohne nur Klischees zu schreiben. Mhm. Und das hab ich sehr lange getan. Also es gibt wahrscheinlich irgendwie 3 Gedichtbände voll mit Stereotypen, die im Mülleimer gelandet sind. Mhm. Bis irgendwann ich so 1-2 Techniken gefunden habe, die hoffentlich zumindest für mich funktionieren, um das machen zu können. Aber ich bin da eigentlich froh über diese Bremse. Also ich bin sehr froh, dass ich diese älteren Texte nicht rausgehauen habe, weil die auch gewaltvoll gewesen wären tatsächlich, weil die ganz viel an kolonialen Klischees auch reproduziert haben. Und da bin ich total bei Christiane. Ich finde das auch einen ganz wichtigen Beitrag, sowas auch öffentlich zu machen. Also nicht so zu tun, als hätte man von Anfang an dieses ExpertInnenwissen gehabt, sondern das eigene Scheitern, das eigene Versagen, die Hilfe, die einem andere geben beim Lernen, öffentlich zu machen und sichtbar zu machen. Einmal, weil es anderen Menschen auch erleichtert, vielleicht Fehler einzugestehen oder zu lernen oder auf andere Sachen zu hören, und weil es auch eine Wertschätzung ist für die Menschen, von denen man lernen darf.
Vielleicht eine Frage, die ein bisschen nochmal springt, aber in eine ähnliche Richtung geht. Mich hat noch beschäftigt die Frage nach dem Lyrikkollektiv, in dem du schreibst, Lea, ob das sowas wie Kollektive auch eine Option sind. Also es ging jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, ne? Es ist eigentlich auch eine Kollaboration oder Kooperation in den sozialen Medien mit denen, die lesen und kommentieren. Und es ist vielleicht auch eine Frage der kollektiven Autorschaft. Ist das auch ein Weg, um eben so einem Druck zu entgehen, sagen wir mal von konventionalisierten Rollenerwartungen oder auch eben gar nicht als Person direkt öffentlich mit einem Text verbunden zu sein, wenn man das irgendwie auch gemeinschaftlich definiert, was man nach außen trägt?
Ich glaube, es gibt unterschiedlichste Kollektivformationen, aber in meinem Fall trifft es auf jeden Fall zu. Also ich bin Autorin geworden mit diesem Kollektiv und durch dieses Kollektiv, und ich wäre das ganz sicher nicht geworden ohne diesen Schutzraum, den das auch geboten hat. Und irgendwie auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, sozusagen zurückzugehen und sich zu versichern, weil man eben weiß, oder weil ich eben weiß, ich habe mit all diesen Sachen nicht angefangen, um in einem Feuilleton rezensiert zu werden oder um auf einer Bühne zu sitzen. Das ist total fantastisch, wenn das passiert, und das sind alles Ego-Booster. Aber angefangen habe ich, weil ich schreiben wollte und weil es Leute um mich herum gab, weil ich das fantastische Glück hatte, dass es Leute um mich herum gab, die da auch Lust drauf hatten und die einfach Lust drauf hatten, sich reinzunörden in diese Textform. Aber nichts davon war strategisch, es war wirklich einfach Glück.
Lustig, bei mir war es quasi zumindest am Anfang auf Twitter strategisch. Also ich bin da hingekommen, weil ich dachte, ja, vielleicht ist das so eine Möglichkeit, man spricht auch viel von so Wissenschaftskommunikation, mal ein bisschen Aufmerksamkeit für meine Aufsätze mit den 2,5 Leserinnen zu machen. Und dann war es aber tatsächlich auch lieber auf den ersten Blick, zum einen in Bezug auf diese Kommunikationsform, aber auch, man hört irgendwie oder liest es die ganze Zeit in klassischen Feuilletons auf Twitter, lauert der Shitstorm und der Mob, der einen dann sofort irgendwie cancelt und was weiß ich. Aber in Wirklichkeit findet man ja, wenn man es richtig macht, eine Community und vor allem massive Kooperationspartnerinnen. Mhm. Also 54 Books zum Beispiel ist entstanden, weil sich Leute im Internet getroffen haben. Die sind auch alle nicht am gleichen Ort. Und die Kommunikation findet zu 99% über Chatgruppen statt. Und ich habe dort Menschen getroffen, mit denen ich Tagung gemacht habe, ohne sie ein einziges Mal vorher zu sehen, die ich sonst überhaupt nicht getroffen hätte. Und ich glaube, das ist was, wofür man vielleicht, wenn wir quasi drin sind, auch noch mehr werben müssen, dass quasi, wenn man die Bereitschaft zu dieser Kooperation mitbringt, die natürlich bedeutet, dass man bestimmte vielleicht institutionelle Habitusformen, die man noch so internalisiert hat, dass man die ablegt, aber dann kann man da ja wahnsinnig, also sozial eigentlich wirklich schöne Erlebnisse haben. Also dass das quasi die Kehrseite ist von dieser natürlich auch existierenden und extrem dunklen, rasenden Form von Öffentlichkeit, die man dort manchmal erleben muss.
Ich finde es schon eine wirklich fantastische Paradoxie, dass diese hyperkapitalistischen Plattformen dann doch irgendwie Raum haben für schon so eine gewisse Form von Widerständigkeit, insofern als sich da, glaube ich, wirklich im Sozialen Räume formieren, die eben überhaupt nichts mit Effizienz oder Karriere oder irgendwie Ökonomie zu tun haben, sondern einfach lustvoll einer Sache nachgehen.
Aber von der Aufmerksamkeitslogik natürlich schon mit ihren Algorithmen irgendwie.
Natürlich, das sind keine reinen Widerstandsgegenräume, das wissen wir aber ja auch alle, dass es das nicht gibt, so wenn wir unseren Foucault und so weiter gelesen haben. Aber dass sie da überhaupt existieren, finde ich schon immer wieder verwunderlich und irgendwie auch doch sehr hoffnungsmachend.
Ja, und also zumindest für Twitter kann ich sagen, und ich habe einige Plattformen durch, ich habe überhaupt nicht strategisch getwittert mit keinem meiner Accounts. auch nicht auf Algorithmen geachtet und so. Und es hat schon, wenn der Algorithmus zumindest das duldet, dass man auf diese unaufmerksame Weise ihm gegenüber twittert. Und so eine, also ich habe irgendwann mal gesagt, dass so die Wahrheit ist halt eher Wahrhaftigkeit im Netz als der Wert, den es da gibt. Und das hat immer sehr stark auf Menschen gewirkt. Und die Accounts sind wirklich sehr groß geworden mit der Zeit. Und dieser Freiraum, das Paradox, finde ich, liegt auch darin, dass man absolut gefühlte Freiheit hat, kommunikative Freiheit erlebt, aber halt immer im Hintergrund hat, wenn die Besitzer dieser Plattform heute entscheiden, boah, gehen die mir auf die Nerven, dann sind wir morgen quasi ortlos und können gucken, ob wir uns jetzt in Berlin mit dem Interrail-Ticket treffen oder uns anrufen. Und das ist halt schon bestürzend. Also, dass man wirklich halt darauf angewiesen ist, dass der Kapitalismus möchte, dass es weiter existiert, so ungefähr.
Ja, ja, oder das politische System. Ne? Ja. Also in China ist es eine sehr reale Erfahrung, dass Chatgruppen, die wahnsinnig wichtig sind, zum Beispiel auch für queere Communities oder so, über Nacht von der Zensur abgeschaltet werden. Oder Literatur-Online-Foren, wo Leute seit den 90er Jahren ihre Texte posten, plötzlich einfach weg sind. Und damit gehen dann eben auch Archive verloren.
Johannes, ich würde dich gerne noch mal rückfragen, weil du jetzt ja von deiner Community auch gesprochen hast und davon, wie viel man da auch machen kann und wie viel da entstehen kann. Und die ist ja auch nicht nur, es sind ja auch nicht nur WissenschaftlerInnen oder nicht nur WissenschaftlerInnen, die in dieser Community sind, sondern zum Beispiel auch AutorInnen, mit denen du dann auch interagierst, 54 Books auch gegründet hast. Also das ist ja durchaus sehr gemischt und das klang jetzt sehr eigentlich nach so einem utopischen Raum eigentlich, wo man so ganz viel miteinander machen kann. Und ich habe mich auch gefragt, es gibt ja schon länger Doppelrollen oder Hybride, das ist ja kein digitales Phänomen. Was ist mit Anti-Akademismus, also für AutorInnen früher, sag ich jetzt mal, ja sehr zentral, sich gegen eine Akademie abzugrenzen und dadurch irgendwie kreatives Potenzial zu schöpfen oder auch die Literaturkritik und die Literaturwissenschaft haben ja auch nicht so das beste Verhältnis. Würdest du sagen, das gibt es noch oder gibt es neue Feindbilder? Also gibt es neue Grenzen, an denen man sich wieder irgendwo abarbeiten kann?
Klar gibt es das noch. Ich benutze das auch manchmal. Also ich habe das Gefühl, Anti-Akademismus ist ein sehr akademisches Phänomen und eine sehr akademische Haltung, weil es gibt auch viele Leute, die interessieren sich dafür einfach überhaupt nicht und das sei ihnen auch herzlich gegönnt. Das ist so ein bisschen wie der Begriff Bildungsbürgertum, den ich nur von Bildungsbürgern gehört habe, unter anderem von mir. Also dieses Feld ist eben, hat eine utopische Komponente, die aber, die muss man dann sehr, sehr konkret irgendwie an Dinge festmachen, die auch wirklich funktioniert haben. Also zum Beispiel das 54 Books als tolles Projekt, das quasi so, sowohl sozial als auch irgendwie auf der Ebene der Arbeit irgendwie für mich total funktioniert. Wo man dann aber auch wieder sagen muss, keiner von uns kriegt, also verdient damit Geld, das haben wir irgendwie noch nicht hingekriegt. Also wir können inzwischen den Autorinnen was zahlen, das ist auch nicht die Welt, aber das hat funktioniert. Aber das zum Beispiel auch, das ist nur möglich, weil jeder dieser Personen unterschiedliche Jobs hat. Autorin, einer ist Anwalt, also der Gründer Tilman Winterling ist tatsächlich Anwalt und interessiert sich halt einfach für Literatur und Publizistik. Die Konfliktpotenziale von diesen Kämpfen, die da ja ausgetragen werden, die sind natürlich volle Kanne da, weil Social Media ist, bildet eine Öffentlichkeit ab und Öffentlichkeit funktioniert agonal, funktioniert als Konfliktraum eben auch. Und das kann super nasty werden, wenn, vor allem wenn halt, sagen wir mal, von außen Leute das instrumentalisieren, also wenn es zum Beispiel rechte Shitstorms gibt, das ist dann wirklich der Moment, wo man auch sagen muss, das ist dann kein utopischer, sondern dystopischer Raum. Mhm. Ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich nach Identität verteilt. Also ich habe schon viel auf die Fresse gekriegt, würde aber sagen, ich war jetzt noch nicht Opfer von einem wirklichen Shitstorm, wenn das Wort überhaupt was bedeutet, aber ich kenne andere Menschen, wo das eine dermaßen rasende zerstörerische Form annimmt, dass man tatsächlich sagen muss, das ist was, was ein wirkliches Problem ist und was vielleicht manchen Leuten auch verderben kann. Aber jetzt in Bezug auf Akademismus, Anti-Akademismus, Feuilleton, Anti-Feuilleton, das sind halt Konflikte, die eine gewisse Produktivität haben. Also mir wird auch oft vorgeworfen, hey, du schreibst doch selber, weiß nicht, für die Taz oder für die Faz, was soll denn das mit der Kritik am Feuilleton und so weiter. Und das ist halt ein produktiver Konflikt. Also man kritisiert halt bestimmte Dinge daran und klar ist man dann manchmal pauschal, aber Polemik ist halt pauschal und wenn sie jetzt nicht super verletzend ist, in Bezug auf die falschen Personen, dann finde ich das eigentlich ganz okay.
Ich finde das immer faszinierend in dem Zusammenhang, von dem, was du gerade gesagt hast, wie ernst so Sprechhandlungen dann genommen werden. Manchmal habe ich auch das Gefühl, Institutionen sind sehr schnell beleidigt. Mhm. Also die nehmen so alles, was man über die Institution sagt, fürchterlich ernst. Ja. Und dass das vielleicht auch eine Lust an der Provokation sein kann oder was, was man einfach mal ausprobiert oder wo man irgendwie auch mal ein bisschen spielt gerade damit, was wie ernst gemeint ist, wie viel Wahrheit darin liegt.
Ich finde das interessant, weil die digitale Öffentlichkeit ist ja was, dem man sich entziehen kann, aber nicht hundertprozentig. Gerade wenn man Vertreterin einer Institution ist, dann ist man halt irgendwann, wenn diese Institution kritisiert wird, eben auch in der Öffentlichkeit. Und ich habe das Gefühl, da steht noch ein Lernprozess an, dass wir eben gerade durch die Digitalisierung eben auch nicht mehr das Privileg haben, uns der Öffentlichkeit zu entziehen. Mhm. Das ist natürlich auch super ärgerlich und auch hat auch irgendwie was Dystopisches, dass wir quasi alle irgendwie öffentliche Menschen sind. Aber bei mir gab es auch so einen wahnsinnigen schnellen Lernprozess. Naja, wahnsinnig schnell ist gut. Aber auf jeden Fall ein Lernprozess, dass ich nicht jeden kritischen Tweet und weiß Gott, those people love feedback, dass ich den so persönlich nehme. Aber am Anfang, also gerade so ganz am Anfang, wenn dann jemand schreibt irgendwie scheiß Text oder da hast du aber einen Fehler gemacht oder sonst irgendwas, hat man sich das noch total zu Ernsten genommen, wenn irgendwie Sternchen23 einem irgendwie hart kritisiert hat.
Ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich merke, dass ich massiv missverstanden werde und ich nehme die Stimme durchaus ernst, dass ich dann in dieser performativen Sphäre nicht in die Konfrontation gehe, sondern einfach mal gar nichts sage. Und denke, im schlimmsten Fall wird Gras drüber wachsen über diesen Unmut. Im besten Fall spricht man nochmal an einer anderen Stelle miteinander, mit einer anderen Gesprächslogik. Und das hat sich wirklich gut bewährt. Also meine Shitstorms, also außer den rechten Shitstorms, gegen die kann ich halt nicht viel machen. Wenn Springer mich auf dem Kicker hat, dann bin ich halt fällig. Aber so diese, wo es vermeintlich aus einer Verletzung, die ich anderen zugefügt habe, entstanden ist, da bin ich eigentlich, das habe ich auch einfach gelernt, wie ich das wirklich manage, dass ich diese Verletzung wieder aufheben kann. Mhm. Also so entweder indem ich eben nicht total unflätig, beleidigt reagiere. Am Anfang nimmt man ja alles wirklich furchtbar schwer. Oder eben direkt in einen anderen Kanal gehe und das kläre.
Mhm. Ich würde zu der Frage nach so Anti-Akademismus, Bildungsbürgertum, Akademismus gerne noch ergänzen, dass ich glaube, dass es schon völlig unbenommen davon wichtig ist zu sagen, dass die allermeisten Bereiche, über die wir jetzt hier reden, sehr akademische Bereiche sind. Also auch Twitter wird nicht von allen Menschen gleichermaßen genutzt. Und auch der Literaturbetrieb ist ein sehr, wir sind alle AkademikerInnen, so mit irgendwie abgeschlossenen oder abgebrochenen Promotionen oder irgendwas dazwischen. und ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, es gibt im Literaturbetrieb fast keine AutodidaktInnen. Und das ist schon auch ein Problem, insofern als, glaube ich, uns ganz viel Spannendes und Relevantes und auch gesellschaftlich Notwendiges, aber auch ästhetisch Notwendiges entgeht dadurch. Und ich will das nicht irgendwie so sagen als Mahnerin, ich habe auch nicht die großen Lösungsvorschläge, wie man das ändern kann, aber das zu benennen, ist, glaube ich, schon wichtig, wenn wir über dieses Thema reden.
Also da würde ich jetzt reingehen. Ich verlege auch viele AkademikerInnen, die im Netz literarisch produktiv sind, aber auch durchaus Leute, die ich einfach aufgrund ihres vehement literarischen Tuns, der oft von ihnen selber gar nicht so aufgefasst wird, so identifiziere. Und das ist halt das, wofür ich dem Netz auch so dankbar bin, dass ich selber antiakademisch, aber ohne daraus wieder so eine Show zu machen, sondern es ist einfach sachlich so und das steht absolut wertneutral neben dem sehr, sehr, sehr akademischen, was auch in meinem Programm ist.
Ja, das hat jetzt nochmal einen ganz neuen Punkt eingebracht, ne? Weil das natürlich auch auf die akademische Ausbildung von SchriftstellerInnen zielt, also die nicht nur aus den normalen Universitäten kommen, sondern auch aus den Schreibschulen und sehr viele von denen auch da sicher schon mit Texterwartungen, Rollenerwartungen konfrontiert sind, die aus Institutionen kommen. Spezifische Rollen, die zugeschrieben werden, haben ja auch immer etwas mit Individualisierung und möglicherweise mit Individualisierung von Problemen zu tun auf der einen Seite, möglicherweise entlasten sie davon auch. Also wir sind jetzt irgendwie auf beide Punkte gekommen, ne? Rollen können entlasten, Rollen können aber auch vereinzeln und Personen auf etwas festlegen. Und vielleicht, wir hatten das schon mehrfach jetzt, aber vielleicht könnt ihr noch mal ein kurzes, wenn ihr wollt, Abschlussstatement dazu formulieren, was ihr so als Empfehlungen zum Umgang mit Rollen und Rollenerwartungen gern auf den Weg geben wollt. Also eure erfolgreichsten Strategien.
Also ich würde es nicht Strategie nennen, sondern eher Erfahrung, dass man einerseits wirklich erkennt, von welchen Rollen einen das befreit. Also ich wäre zum Beispiel niemals Verlegerin geworden, wenn ich nicht mit kleinen Kindern zu Hause gesessen hätte und soziale Medien existiert hätten, die mich schlagartig wieder in eine literarische oder zumindest literarisch anmutende Sphäre zurückkatapultiert hätten. Das auf der einen Seite, also deswegen das Netz nicht kleinreden oder überhaupt neue Publishing-Öffentlichkeitssphären nicht immer notorisch kleinreden, nur weil sie neu sind und da viel, auch viel Quatsch passiert. Das ist ganz wichtig, weil damit hält man irgendwie schützend diese neuen Räume für die frei, die nicht zwischen Akademie und Netz so hin und her hoppen können, wie sie möchten, was wir alle können auf eine bestimmte Weise. Und das ist gleich der Anschlussgedanke, dass man nur weil man ein bisschen lockerer im Netz unterwegs ist und ein bisschen besser twittern kann als vielleicht andere Leute mit einer Professur, nicht vergisst, dass man trotzdem extrem auch von diesen etablierten Rollen eben noch profitiert und damit auch eine Verantwortung einhergeht.
Ich weiß nicht, ob ich Strategien habe. Ich würde vielleicht ergänzen, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, was aber, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen spezifisch ist für Menschen mit weiblicher Sozialisation, dass man in der Regel sich mehr trauen kann, als man denkt. Ich habe sehr, also lange irgendwie Angst davor gehabt, Konventionen gerade in Institutionen zu verletzen. Und irgendwann gemerkt, dass man durchaus mal austesten kann, was da eigentlich möglich ist.
Ja, ich könnte jetzt so konkrete Tipps geben. Die beste Zeit für Tweets sind 9 und 17 Uhr oder so, aber das vielleicht mal für wann anders. Nee, ich würde, also was ich gelernt habe, und zwar auch relativ schnell quasi in diesem Zwischenraum, naja, Zwischenraum, aber auf jeden Fall, wenn man sich beide Institutionen, also jetzt quasi Twitter und Twitter und die Wissenschaft anschaut, ist, dass man in einem Kommunikationsraum ist und mit Menschen kommuniziert und dass damit bestimmte Anforderungen und Bedürfnisse verbunden sind und dass man die halt ernst nimmt. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass die meisten Menschen, das gilt vor allem fürs Feuilleton und für Twitter, aber sollte auch für die Wissenschaft gelten, ungern gelangweilt werden wollen, unterhalten werden wollen. Gerade auch Kulturjournalismus, würde ich sagen, ist Teil von Freizeitindustrie und Entertainment, weil Menschen lesen das in ihrer, natürlich im Neoliberalismus, irgendwie knapp bemessenen Zeit und wollen da nicht irgendwie auch noch geschimpft, belehrt oder angestrengt werden, also wenn überhaupt dann nur ein bisschen. Und ich glaube, dieser hedonistische Aspekt, beziehungsweise dieses Nicht-Langweilige, das ist eine von den Sachen, die man, also die ich sozusagen gelernt habe, dann in diesem Zusammenhang. Vielleicht auch nicht, wahrscheinlich denken jetzt gerade Leute, oh, ich habe doch letztens diesen unfassbar langweiligen Text gelesen, aber vom Anspruch her ist es auf jeden Fall was ich da gelernt habe und was ich toll fände, wenn sich das quasi verbreiten würde.
Vielen Dank an unsere Gäste, vielen Dank ans Publikum.
Vielen Dank an euch. Ja.
Digital, Print und allerlei Hybride. Doppelrollen im Literaturbetrieb. Sie hörten die Aufzeichnung einer Diskussion im Literaturhaus Berlin am 27.06.2022 mit Christiane Frohmann, Lea Schneider und Johannes Franzen. Es moderierten Hanna Hamel und Eva Stubenrauch vom Berliner Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung ZFL.